Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, kleinen, spontanen Folge von Dinge von Interesse, bei der man sagen kann, auf die Schnelle, macht hier jemand mit mir eine kleine Riesenwelle und den begrüße ich hier mit einem Lächeln im Gesicht, den lieben Patrick. Hallo Patrick.
Hallo Gregor, ich finde dich scheiße.
Aber warum? Warum?
Worum geht's denn hier?
Auf die Schnelle, das trifft's ganz gut, denn wir beide haben uns ein bisschen kurzfristig zusammengekabelt, weil wir über einen anderen Podcast sprechen wollten. Weißt du, wir sind jetzt darauf angekommen, dass wir Podcasts in Podcasts besprechen. Weißt du,
Reaction-Podcasts. Podcast-Inception.
Genau, quasi. Reaction, Reclaim, Tic-Tac-Toe wollten wir ein bisschen besprechen. Und ja, da kamst du drauf. Ich bin kürzlich über diesen Podcast gestolpert. Der ist bei ARD Sounds ist der erschienen, also eine ARD-Produktion. Sounds ist ja so ein bisschen die Audio-Ausspiel-App der ARD, würde ich jetzt mal sagen, mit ganz, ganz vielen tollen Produktionen, Hörbüchern, Podcasts und so weiter. Und da ist, Ende April ist es, glaube ich, gewesen, da ist Reclaim Tic-Tac-Toe erschienen, also eine mehrteilige Podcast-Reihe, die von der Journalistin Meredith Reh, also zumindest gehostet wird, also nicht auf ihren Servern, sondern sie ist der Host und die Journalistin, die dahinter steckt, vielleicht sind es auch ihre Server, wer weiß. Und da geht es halt um die Geschichte von Tic-Tac-Toe, der 90er Jahre Girly-Band aus Deutschland, die in meiner Podcasterei der letzten Jahre immer wieder in Bezug natürlich gesetzt wurde mit der legendären Pressekonferenz. Du weißt ja, wenn wir beide wirklich Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß gar nicht machen.
Ja, ist ja, ja auch so ein Sehnsuchtsding von dir, ne?
Das, ja.
Die, ja. Die noch mal ganz, das war ja, hat sich ja durch Dinge von Interesse gezogen, quasi.
Tatsächlich. Es ist einfach, der Reclaim Tic-Tac-Toe Podcast hat das sehr schön gesagt. Wahrscheinlich eins der ersten Memes, bevor es das Internet gab, diese Pressekonferenz halt. Und man findet sie ja nicht komplett. Also das komplette Video irgendwie, man findet so Teile hier bei so einem Harald Schmidt Recap und irgendwie so Fetzen findet man auf YouTube und anderen Videoportalen. Aber so diese ganze halt nicht, und natürlich sind halt, jeder kennt diese, ne, da sind sie wieder, die Tränen auf Knopfdruck und so, also all diese Sprüche, die ja eigentlich so in der Wahrnehmung von so Typen wie mir dann so das Bild von Tic-Tac-Toe also bestimmt haben, so ein bisschen halt in den letzten Jahren, und immer mit so einem Augenzwinkern hat man halt immer wieder, also ich auf diese Pressekonferenz halt auch referenziert und wollte die immer mal gerne mal in Komplettheit mal sehen und habe auch Dinge versucht und sie nicht auftreiben können und habe auch irgendwann mal so einen Mitschnitt, also eine Mitschrift der ganzen Pressekonferenz gehabt und die wollte ich mal mit Leuten nachspielen, aber irgendwie, das haben wir noch nicht gemacht.
Ist ja auch wieder verschwunden, ne?
Ja!
Ich kenne die auch,
aber ist auch verschwunden.
Die ist auch wieder nicht mehr online, ja.
Ja, und du kamst jetzt quasi so ein bisschen, und also der Podcast ist mir von einem guten Kumpel empfohlen worden, der liebe Micha, der Nerdpunk. Hallo, liebe Grüße. Der hat mir der hat mir das geschickt und dann habe ich es weiterverbreitet, unter anderem an dich und an einige andere. Und dann habe ich es mit Begeisterung gehört und dachte mir, als ich das so gehört habe, mein Gott, das ist wie Optimus Prime mal sagt, den Transformers, da steckt viel mehr drin, als man so dachte.
Oh ja. Ja.
Und deshalb so die Frage, wie war so dein Eindruck, wie ist so dein Tic-Tac-Toe-Werdegang?
Es sind ja jetzt zwei verschiedene Fragen.
Wie bist du ein Toei geworden?
Mein Tic-Tac-Toe-Werdegang ist ganz einfach. Ich war schon einen Tacken zu alt. Das ging ja Mitte der 90er los.
Ja.
Das ist ja auch ganz schön und auch ganz spannend, dass sie in der Doku erzählen, dass es auch auf eine Zielgruppe von 10 bis 14, 15 am Anfang produziert war. Und da war ich schon drüber.
Ja,
und,
ich auch.
Außerdem war ich kein junges Mädchen.
Ich auch.
Und ich war ein weißer Dude.
Ich auch. Deshalb sind wir auch prädestiniert, hierfür drüber zu reden.
Deshalb sind wir total prädestiniert, drüber zu quatschen. Nein, aber also ich war null Zielgruppe. Und ich würde auch heute noch sagen, musikalisch holt mich das nicht ab. Hat es damals nicht getan, tut es heute nicht. Aber gerade deshalb fand ich diese Podcast-Reihe unglaublich spannend, weil es mich zum einen total zurückgeworfen hat, wieder in die Zeit. Mhm. Das haben sie auch wirklich clever gemacht.
Absolut.
So mit Soundschnips und so. Ich war sofort wieder drin. Also, ja. Und dann fallen auch noch Begriffe wie Marienhof und
so. Ja.
Und
Daily Soap.
Ich war wieder völlig drin. Also das zum einen, aber zum anderen haben sie ja auch ganz klar eine ganz spannende Perspektive eingenommen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass die einzigen Männer, die an diesem Podcast beteiligt waren, die waren, die am Sound geschraubt haben und sonst ist alles halt wirklich Frauen gemacht. Mhm. Und das hört man und das ist eine total tolle Perspektive und das rollt das auch alles nochmal ganz anders auf und darum habe ich das wirklich, wirklich gerne gehört und einen ganz anderen Blickwinkel auch zu dem Thema eingenommen. Und darum habe ich geschrieben, ob wir da nicht mehr drüber quatschen können, weil das einfach spannend ist, wie man dann so nochmal zurückschaut auf die Band und sie sagen ja selber, das war zu früh. Mhm. So, das war ein Phänomen, das kam ein bisschen zu früh und die saßen zwischen allen Stühlen. Dazu kommt noch eine ganze Menge persönliches Drama, was das Ganze natürlich total würzt und auch einfach spannend macht.
Ne? Ja.
Aber so als Ganzes ist das einfach eine ganz fantastische Geschichte geworden, mit der man sich einfach mal beschäftigen kann, wenn man sich so ein bisschen für die eigene Jugend und für die 90er interessiert. Und da dachte ich mir halt, wer interessiert sich denn noch so für die 90er Jahre? Der Gregor vielleicht?
Gregor vielleicht. Also, ist mir
eine
SMS geschickt. Hätte mal
quatschen können. Ja,
genau. Hast mir auf dem Pager eine Nachricht geschickt, dass ich dich von der Telefonzelle mal zurückrufen soll, ob wir mal ganz kurz podcasten können.
Und das ging erstaunlich schnell.
Ja. Ich glaube, 2 Stunden später waren sie, also es war ungefähr vor 3 Stunden oder irgendwie so, kann das sein? 3-4 Stunden etwa. Ja, aber ich habe gedacht, ja, wir wollten nur mal ganz kurz so über diesen halt ein bisschen schwärmen über dieses Stück Audio, was uns da gebracht wurde von ARD Sounds halt und von der Journalistin. Das ist großes, wirklich großes Kino und es ist sehr, sehr hörenswert und diese Geschichte, da ist also diese Prime dieser Band 95 bis 97, so da war ich halt so 15 bis 17 ungefähr. Und ich kann mich halt noch dran erinnern, es war auch natürlich nicht so meine Musik. Ich habe weder so Hip-Hop zu der Zeit nicht so gehört und so und war auch so mehr so Hosenärzte und so halt. Aber ich kam...
Kleiner Rocker warst du.
Ich habe ein bisschen...
Ein Punk.
Total ein Halodri, Alter. Totale Halodri. Ich habe aber auch... Rammstein glaube ich auch noch. Ich weiß es gar nicht, zu der Zeit ein bisschen vielleicht. Auf jeden Fall, beschränkte sich das so darauf und ich muss sagen, ich habe aber trotzdem Tic-Tac-Toe, ich fand die Songs und so, ey komm, ich finde die scheiße und so, das war schon was Neues, ne? Und gerade, dass das auch Mädels gemacht haben und so und also ich war eher da schon so ein bisschen Team Girl Power, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Das ist ja alles noch vor den Spice Girls gewesen, das ist übrigens noch ein anderes Thema, ne? Und ich fand aber diese damals würde man sagen, diese frechen Texte und so, ne? Das war halt mal was Ungewöhnliches, da gab's ja auch noch nicht den, das war härter als was die Typen zu der Zeit gebracht haben. Ne? Also,
das muss man sich auch mal vorstellen.
Absolut.
Ich finde dich scheiße.
Ja, ja,
das war Mitte 90er.
Ein Skandal. Ja, also wenn man dann so heute in Deutschrap oder so hört und so, das sind wirklich ja ganz andere Dimensionen, ne? Ganz andere Welten. Ne? Aber damals war das so Fanta 4. Wir haben uns auf dem Niveau von vielleicht Fettes Brot, Nordisch by Nature und so, alles super Songs und total toll. Aber dann kamen da diese Mädels und so und man, ganz ehrlich, wenn du mitten 15, 16 mitten in der Adoleszenz warst und so, dann war das einfach auch die 90er ein dankbares Feld halt, ne? Und ganz ehrlich, ich fand die okay und ich fand auch die Videos toll. Und als ich habe mir ein paar Videos jetzt so angesehen, also jetzt nicht warum, zum Beispiel ist ja wirklich ein zutiefst sehr deeper Song. Also der auch, wenn man auch den Hintergrund noch dazu kennt und sich fragt, warum steht denn da immer in Klammern für Melanie und so. Jetzt kenne ich die Geschichte aus diesem Podcast. Mhm. Das macht es nochmal, gibt der Sache nochmal eine gewisse Gravitas. Aber auch so war Sachen wie Evergreens wie Mr. Wichtig. Den Song habe ich... mir, also nach dieser Doku habe ich mir etliche dieser Videos, also nach diesem Podcast, etliche dieser Videos nochmal angesehen und dachte schon so, es war schon geil. Auch so dieses Lebensgefühl, diese Freiheit so der 90er irgendwie so gefühlt, so einfach so das machen zu können halt, ne? Und da muss ich sagen, war das erstaunlich, weiß ich nicht, ob es wirklich zu früh war, denn es war ja erfolgreich. Es war ja erfolgreich und ist ja mehr an den Dingen im Hintergrund gescheitert halt, ne? Und
Es ist halt die Frage, ne? Ob es nur an den Dingen im Hintergrund gescheitert ist oder, also es ist ja auch ein großes Thema, wie die Presse auf die Band draufgedroschen hat, ne? und wie sie alles sich gezogen haben, was man irgendwie skandalisieren konnte und wie weit da vielleicht auch ein Mindset dahinter steckt. Junge schwarze Frauen, das kann nicht sein. Hm. Da müssen wir jetzt hier einfach mal auch irgendwie gegenhalten und unseren Rassismus auch so ein bisschen ausleben und solche Geschichten.
Alles, die ganze Bandbreite halt.
Ne? Ja, ne? Was ich einen total spannenden Aspekt finde tatsächlich. Rassismus, Sexismus. Also muss ich das hier mal auch vorstellen, 95, das war eben cool, ne?
Ja, natürlich. Also, die haben halt gerade auch für mich, also für uns ja noch weniger. Ich zum Beispiel habe gedacht, oh Mensch, hübsche Mädels, ne, die so ein bisschen dirty quatschen und so. Mhm. Und fand auch so die Musik so okay halt, ne? Also ich habe das nicht schlecht gefunden, also auch jetzt nicht, bin jetzt nicht zu Konzerten gegangen, aber ich habe schon zu Hause heimlich bei der Viva Heavy Rotation mich gefreut, wenn zwischen DJ Bobo, ich glaube, ich habe sogar DJ Bobo mit in der 90er gehört. Das kann noch sein, ja. Wann war Love is All Around? Oder Freedom,
ja, das ist 95. Freedom, ja.
Aber das darf man auch mal nicht vergessen.
Ja, das Catman, John und so.
Gab es natürlich auch, du hattest ja als Medium halt Viva und die Bravo und so. Und die hatten, das war ja noch lange vor Social Media oder auch sogar vor eigenen, wahrscheinlich gab es auch keine Band-Webseiten und so zu der Zeit. Das heißt, die waren ja schon sehr stark auf die Außenwirkung der Presse und der Darstellung in selbiger abhängig, was auch dieser Podcast sehr gut aufarbeitet. Ich meine, was hättest du machen können? Die hatten dann ja eine PR-Beraterin und aber da kannst du eine Pressemitteilung rausgeben, du bist trotzdem darauf angewiesen, wie das halt, wie darüber berichtet wird halt und so. Und das,
ja, die Macht ist eine ganz andere, ne? Du kannst dich nicht an deine andere FollowerInnen wenden, ja, oder so, sondern
komplett andere Medien
auch ausgeliefert, ja.
Ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt besser ist. In
das Teilen ich sagen, nee.
Bin ich, nee, glaube ich auch nicht mehr. Ja. Ich habe in den letzten Jahren je älter ich werde, umso schlechter ist mein Blick auf Social Media, muss ich ganz ehrlich sagen. Und je mehr möchte ich mich am liebsten auch immer mehr so zurückziehen und einfach nur in meiner Bubble bleiben und so, weil ich vieles mich einfach sage, ey, ich muss da keine Kämpfe führen und ich bin auch kein Glückskreuz oder sonst was für ein Ritter. Aber so ganz kann ich mich davon nicht trennen, weil ich viele Leute mag und Kontakte halten möchte und so und auch durchaus ein gewisses Sendungsbewusstsein habe. Aber das ist natürlich auch ein sehr zweischneidiges Schwert, was uns die letzten Jahre gerade gezeigt haben, was Social Media angeht. Aber hier hatten sie ja all diese Möglichkeiten nicht. Sie waren halt davon abhängig. Und wenn man überlegt, was die für eine Karriere in zweieinhalb Jahren, die diese Prime der Bandgeschichte waren, so zwei Alben, Tour, dann die Skandale, die im Hintergrund passiert wurden, an die ich mich aber auch tatsächlich, als es in diesem Podcast berichtet wurde, konnte ich mich an diese Bild-Zeitungsartikel auch erinnern.
Ich auch.
Ich hatte die sofort wieder vor Augen.
Unglaublich viel erinnern.
Ja, aber erst als ich es jetzt wieder gehört habe. Ja. Das war tief in mir vergraben irgendwie, weil in mir hat diese Pressekonferenz und diese immer Wiederholungen und wie das ausgegangen ist, hat das alles überstrahlt. Ich hatte noch so den einen oder anderen Song im Ohr, ne, wie Mr. Wichtig oder halt Warum und halt, ne, ich finde die scheiße und so, die Klassiker halt, ne. Das hatte ich zwar noch so halb im Ohr, aber ich habe auch diese PK hat alles überstrahlt, wie es anscheinend bei vielen ist, weil in diesem Podcast habe ich ja auch gelernt, was danach passiert ist und das, ich wusste auch nicht, dass die zu zweit unter dem Namen Tic-Tac-Toe noch weitergemacht haben.
Nicht? Und nee. Das fand ich nämlich faszinierend. Das habe ich irgendwie mitgeschnitten und auch hier mit dieser Sarah at Tic-Tac-Toe.
Ja.
Ich wusste aber zum Beispiel auch nicht, dass die danach nochmal zu dritt zusammengekommen sind.
Das war aber dann irgendwie der Mitte der 2000er Jahre. Da hat sich die Originalbesetzung nochmal unter einer Person aus Hamburg.
Kalle Schwensen.
Genau.
Kalle Schwensen. Das ist der Hammer überhaupt.
Das ist die allergeilste Situation. Hat die zusammengekriegt und hat die Originalbesetzung dazu gebracht, nochmal ein Album zu machen und Tour zu machen. Und die haben sich ja auch, sie beschreiben das ja auch in diesen älteren Aufnahmen ganz schön, dass sie sich da nochmal zusammengefunden haben und so. Da habe ich das zweite Mal geheult, wie damals, als ich das erste Mal gesehen habe, als Take Z sich wieder reuniert hat. Aber die haben es dann ja nochmal versucht, war aber eher so ein mittelmäßiger Erfolg und ist dann auch schnell wieder eingestellt worden. So 2007 ist das dann, glaube ich, endgültig zu Ende gewesen. Aber es gab dann noch ein Album halt und einmal die Originalbesetzung halt noch in dieser Form. Aber ich glaube wirklich das haben nicht mehr so viele mitgekriegt und das war da auch nicht mehr so im Fokus. War halt so 2005. Sie sagen auch was über Verkaufszahlen, da würdest du heute wahrscheinlich achtfach Gold für kriegen. Aber gut, 2005, andererseits, das war ja auch so auch wieder die Prime, wo eben die Leute, es gab noch keine Streaming-Dienste in dieser Form, vielleicht noch so iTunes in Anfängen, aber und CDs haben sie aber auch nicht mehr gekauft. Das war anscheinend die Jahre, wo keine Musik gehört wurde, weißt du, vom Ende der CD-Verkäufe bis ja, iTunes startete.
Weißt nee, aber du? Ich fand es trotzdem schön, und das hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass die wirklich zusammen aufgehört haben. Mhm. Ne? Mhm. Also, dass sie das auf jeden Fall getan haben, egal wie erfolgreich das war, erfolgreicher als jedes Nicht-Band-Projekt, das ich je gemacht habe. Ne? Ja. Aber gemessen am vorherigen Erfolg halt nicht. Aber ich fand es total schön, dass sich das so dann auch nochmal gewendet hat, weil das hatte ich überhaupt nicht mehr am Schirm. Ich hatte irgendwie gedacht, die haben sich dann da mit der Ricky halt verkracht und dann haben sie es irgendwie nochmal versucht und dann ist es auch kaputt gegangen und das war's dann. Aber nee. Und das finde ich eigentlich irgendwie
dann doch
ein schönes Ende, ne? Ende der Geschichte.
Ja, obwohl sie, wer weiß, wie groß die geworden wären noch, ne? Also, ja. Das hätte ja weitergehen können. Also, dieser Podcast arbeitet das, finde ich, sehr schön auf, wie es dazu kam, dass das jetzt nicht dieser, ne, also nicht, sie haben sich ja beim Hip-Hop-Jam kennengelernt und so diese Origin-Stories, die dann halt erzählt wurden.
War schon eine Casting-Band.
Schon eine Casting-Band, so, ne? Okay. Also, und so. Und
aber alles. Gut gecastet.
Aber gut gecastet, passend, ja. Und so. Und wer sind wir, weißt du, wer sind wir darüber, ne? Und darüber zu urteilen halt, ne? Und das hat einfach gut gepasst und warum sollte man das auch nicht machen halt? Und ich muss sagen, auch so diese Aufarbeitung der Geschichte, so diese Erfolge und wie dann so die Dramen, die sich im Privatleben einzelner, wir wollen da auch gar nicht im Detail zu sehr eingehen, weil man sollte, ich empfehle wirklich diesen Podcast sich anzuhören.
Definitiv.
Absolut, ich verlinke den auch
in den Shownotes. Genau.
Ja. Ich verlinke den auch, weil der ist wirklich ein tolles wirklich Stück toll. Audio, ja. Auch für Leute, die vielleicht mit der Band jetzt keine Beziehung haben oder ihre Jugend nicht diese Band irgendwie konsumiert haben, auch wenn wir sie
oder jünger sind.
Oder jünger sind, ne? Ja. Oder auch wie wir sie ja nicht so in der Form von, dass wir sie also als Fans da standen, aber sie wahrgenommen haben, weil sie halt, weil das halt zu unserer Prime so ein bisschen gespielt haben. Und da ist es auch so ein Stück Geschichte. Und du hast es ja schön gesagt mit den 90ern, diesen Vibe, den es da so gab halt, ne? Das wird wirklich durch diese ganzen Audio-Snippets und so auch sehr, sehr schön eingefangen. Also die Mädels haben nichts Neues für diesen Podcast aufgenommen, sondern sie wussten, dass es diese Produktion gab. Aber sind halt eher mit alten Aufnahmen mit vertreten. Aber dieser ganze Podcast ist einfach großartig gemacht und auch super moderiert und auch spannend, wie du schon gesagt hast, von diesen Anfängen, von den Widrigkeiten, dann die Erfolge, dann das private Drama, die mediale Ausschlachtung desselbigen, dann trotzdem es den Leuten zu zeigen und in der Situation eine Tour hinzukriegen, für die man so auch mal ein paar Monate Promos, ja. Fantastisch, also Wahnsinn. Da werden auch so Snippets von einem Live-Konzert gezeigt, da also werden eingespielt und dachte mir so, krass und so und auch die, und das war für mich das große Ding, war so ein bisschen natürlich die dritte Folge, es sind mehrere Folgen, ist ja dieser Hinweg zu dieser Pressekonferenz und ich habe mich auch immer schon so ein bisschen gefragt, Mensch, wie konnte die so medial entgleiten eigentlich, ne? Warum ist da keiner auf die Bühne gesprungen und hat gesagt, hey, guckt her, ich kann hier Flaschen werfen und so, oder ich kann auf einem Einrad fahren, das ist doch viel witziger, guckt euch das an und so, ne? Und wenn man diesen Gang, diese Monate der Entwicklung, die bis zu dieser PK führten, sich anhört, da habe ich da gesessen und habe nichts anderes mehr gemacht und gesagt, das ist der absolute Fiebertraum. Das ist eine völlige Ignorierung. Also da haben nahezu alle Beteiligten aus meiner Sicht gefühlt versagt, die das irgendwie.
Alle Verantwortlichen haben
versagt. Alle Verantwortlichen,
ne? Das vor allen Dingen.
Dass die das zugelassen haben, weil wir können ja über diesen Punkt sollten wir mal reden, weil eigentlich sollte die PK wohl nach einer Aussprache und nachdem man sich gemeinsam seine Probleme benennt, seine Probleme bespricht und sich auf was einigt, wie man weitermachen will, und dann sollte diese PK sein. Und das davor haben sie einfach übersprungen und die auf die Pressekonferenz kurzfristig gesetzt.
Ja, da hat Thomas Stein.
Wie konnte Thomas Stein sowas sein?
Ja, wie konnte Thomas Stein so sein?
Ja, ja. Ne?
Auch einen sehr unrühmlichen in diesem Podcast, wie ich finde.
Ja.
Aber cool, dass es drin ist. Ja, er schiebt es dann nachher irgendwie auf die schlechte Verkehrssituation und dann kam alle zu spät und dann konnte man das alles nicht mehr machen. Nee, ist klar. Glaube ich kein Wort von, ehrlich gesagt.
Nein, also du musst, das wird ja gesagt, dass diese Aussprache nicht stattgefunden hat, weil die, wie du schon sagst, alle unterschiedlich angereist sind und zu spät kamen. Aber die Pressekonferenz, die organisiert war, die musste gemacht werden.
Natürlich.
Und Alter, warum hat man die nicht abgesagt, als das davor nicht möglich ist? Ja. Wie konnte man die ohne das auf diese Bühne setzen? Und dann, als ich das so gehört habe, dachte mir immer, wieso hat sich das da ausgelassen? Das war immer so meine Frage, ne? Und jetzt verstehe ich das. Und was ich an dieser, also Thomas Stein, man kennt ihn damals, ein großer Plattenboss und hier DSDS, erste Staffel, glaube ich, der war halt so der Chef der Plattenfirma und ja. Mental Health und so war noch nicht so ein Riesending in den 90ern, ne, in der Wahrnehmung. Mhm. Und aber diese Interviewteile, die er gemacht hat, scheinen ja neu zu sein.
Ja, also, die haben den extra für den Podcast geholt.
Ist, ja, was, ich habe nicht ganz verstanden, sind das Aufnahmen, die jetzt entstanden sind oder Aufnahmen, die vor 10, 15 Jahren entstanden?
Also das ist schon sehr vom Eindruck her, also die Moderatorin trifft ihn ja auch und er sagt ja, dann stimmt. auch noch so ein paar Sachen und solche Sachen. Also stimmt, das ist definitiv für den Podcast gemacht.
Stimmt, er sagt, die Regie sollte mal und sie sagt, es gibt ja, keine Regie, ja, diesmal genau. nicht. Stimmt. Mhm. Und da sagt er ja, diese Probleme löst man, indem man sich eine Stunde anschreit, so wie wir beide das jetzt hier tun. Ne? Und dann ist gut. Und das ja, ist eine Sichtweise, das ist eine Sichtweise, die ja. schwierig. Das ist
aus den 90er.
Ja, aber er hat die ja jetzt getroffen. Ja. So hat man es in den 90ern gelöst. Man hat sich eine Stunde hingesetzt und sich angeschrien.
Aber sie haben tolle GästInnen da, ne? Also sie haben ja Leute aus dem Management da und solche Sachen, die das auch sehr plastisch machen. Ich fand es auch schön, dass sie diese eine Fanstimme hatten. Ne, die Frau, die dann erzählt, wie sie irgendwie ein junges Mädchen war und dann Tic-Tac-Toe und hat das entdeckt und auf dem Konzert und nachher so Damen sind auf eine Trennlöse geduckt, aber es hat super funktioniert, wie sie dann noch erzählt, wie sie ihre Frau dann geheiratet hat, weil sie von Tic-Tac-Toe inspiriert so einen Song gemacht hat. Also ein bisschen dick aufgetragen, aber auch ein bisschen schön.
Ja, aber solche Fangeschichten gibt es halt. Ja. Weißt du, wie es ist, wenn
toll.
Du so in dem Alter bist, so in deinen Zehnerjahren, ja. ne, dann sind die Sachen, die gehen halt dir emotional ran und du weißt ja, wie es ist. So, erste Liebe, du denkst, es wird nie wieder gut. Ne? Und so, zweite Liebe, du denkst, naja, vielleicht wird es nie wieder gut. Und so weiter halt und so. Ne? Ne, aber es ist genau diese vielen Stimmen, diese Begleiter und so, das ist schon sehr, sehr faszinierend.
Auch hier Nadja von den New Angels,
genau
eine wie total sie. Spannende Perspektive. So.
Genau.
Super Sache, also das haben sie echt rund gemacht. Und vielleicht ist es echt ganz gut, dass die drei Bandmitglieder nicht dabei waren.
Also,
kann ich mir vorstellen.
Genau. Also ja, das weiß ich nicht. Vielleicht hätte es am Ende noch irgendwie was gegeben und so aus heutiger Sicht und so, was vielleicht noch interessant gewesen wäre. Aber es ist völlig okay, wie es ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand auch, wenn man so Ausschnitte hört, die so in Interviews mit denen gemacht wurden, du siehst dann so die Unsensibilität so dieser Zeit auch und so. Oder es gibt doch dieses eine Interview, wo die irgendwie, ich glaube, da haben sie irgendwie gerade Platin gekriegt und so halt, ne? Ja. Und ach, der Interviewer sagt, Platin gekriegt. Könnt ihr eigentlich kochen?
Boah,
ne? Ja. Also nicht so, da habe ich wirklich, hat er nicht gesagt. Hat er jetzt eben nicht gesagt. Und die Moderatorin sagt ja noch, das haben wir auch nicht zusammengecuttet. Da haben wir nicht irgendwas weggeschnitten oder so. Das ist tatsächlich die Frage nach, sie schüttet da so ein bisschen ihr Herz aus und so. Und sie ist halt gerade ein Mega-Eck geworden, sind die. Und dann wird die Frage gestellt, könnt ihr kochen? Also das ist nicht, dass sowas heute nicht auch noch passieren könnte, aber es ist schon sehr shady. Weißt du? Das ist, schwierig.
Ja, das war auch so ein bisschen so 90s Humor, ne?
Ja. Ich glaube, das sollte witzig sein, oder?
Ja, meinst genau. So ein bisschen. Gedacht? Und wird ja auch angesprochen, ja, Anke Engelke, die da quasi Rickys Popsofa gemacht hat und so, was auch super unangenehm ist, wenn man sich das heute so anhört, wovon sie sich ja auch inzwischen distanziert hat. Aber das passt halt genau rein. Ja.
Das habe ich tatsächlich vorher, war mir das gar nicht bewusst, dass das eine Anspielung an Ricky aus Tic-Tac-Toe gewesen ist.
Okay.
Wenn man das dann hört und dann sich
nochmal
so, ich habe mir dann noch ein, zwei Videos davon auf YouTube angesehen und gesagt, ja, okay, klar, doch, jetzt sehe ich es auch, dass das eine Anspielung ist. Aber früher war mir das gar nicht bewusst, ehrlich gesagt. Da siehst du mal, ne? Aber das ist diese andere Perspektive vielleicht auch an einigen Stellen, weißt du? Weil, weißt du, wir, wie du vorhin schon gesagt hast, wir beide weißen Dudes, ne? Wir hatten es da ja auch, für uns hatte das auch nicht diese Bedeutung, aber wenn du in den 90ern dann ein junges Mädel bist und dann siehst du so eine Band, die erfolgreich ist und die auch einfach sagen kann, so was sie wollen und da halt auch so ein bisschen so dieses Freiheitsgefühl, was man sonst immer so bei Rockbands oder so vermutet halt, ne? Die können so machen, was sie wollen und so. Ich glaube, das ist ein unheimlich wichtiger Impact gewesen und so. Und das können wir gar nicht schätzen, finde ich, weil alles, ja, was uns immer präsentiert wird, genau das transportiert hat. Weißt du?
Ja, total. Das habe ich jetzt geschätzt.
Ja.
Auch an dieser Doku, dass ich diese Perspektive wirklich aufgezeigt bekommen habe.
Ja.
Ich hätte nie wieder über Tic-Tac-Toe ernsthaft nachgedacht in meinem Leben. Und das hat mir große Freude bereitet, da diesen Blick noch mal zu bekommen und diese andere Perspektive zu bekommen. Und was ja auch schön war, ganz am Ende, auch den Respekt, der mehr oder weniger aus der Szene auch kommt, auch nicht nur von Frauen. Das fand ich echt schön.
Ja.
So, und das ist ein rundes Bild und ein Bild, das mich auch zum Nachdenken gebracht hat nochmal.
Oh, mich auch. Also meine Jagd nach der Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz ist irgendwie gefühlt jetzt auch für mich beendet. Ich habe jetzt da... Jetzt
anders nicht, als gedacht.
Ja, ne, tatsächlich, aber ich habe auch jetzt gar nicht mehr, ich muss jetzt nicht mehr irgendwie in irgendwo rumschürfen. Wenn sie mir über den Weg läuft, beschwere ich mich auch nicht, aber... ich glaube, ich brauche die gar nicht mehr. Brauche die auch nicht komplett und ich will die auch gar nicht nachspielen. Weil nee, mir jetzt
das
so,
fände ich auch echt falsch.
Ja, weil ich jetzt, aber das war mir vorher halt nicht klar. Da bin ich halt auf dieses erste Meme des Internets oder des frühen Internets irgendwie auch so ein bisschen drauf reingefallen und habe wirklich nur diese Ausraster da auf der Bühne gesehen und mich auch genug drüber lustig gemacht und so, aber jetzt, wo ich weiß, wie es dazu kam und wie fassungslos man sich das anhört und ihr solltet, wenn ihr so ein bisschen, also wenn ihr es bis hierher diesen Podcast gehört habt, habt ihr ja anscheinend ein bisschen Interesse daran, dann solltet ihr auch diesen Podcast euch mal gönnen. Das ist, auch wenn man nicht der größte Tic-Tac-Toe-Fan der Welt ist, ist es sehr ein Stück deutsche Pop-Geschichte und wer uns beide kennt und weiß, dass wir bei Milli Vanilli auch geweint haben am Ende halt, ne? Und es sind dann doch nicht die Künstler, sondern oft, dass die im Hintergrund, aber die Künstler müssen es hinhalten. Die müssen halt den Kopf am Ende für hinhalten, ne? Weil das war
und
auch...
Es ist, muss man auch sagen, es ist eine sehr bunte Geschichte. Also man ist so unterhalten und so. Es ist ganz wunderbar. Gregor.
Ja.
Könntest du ein Lieblings-Tic-Tac-Toe-Lied benennen?
Du meinst jetzt einen Song, wo ich sage, das ist jetzt der Song, der Tic-Tac-Toe-Song meines Lebens.
Ja, oder deines Herzens, oder wie auch immer.
Also, ich wäre so gern so blöd wie du, weiß ich nicht. Mr. Wichtig, ja, ist ein schöner Sommerbanger, aber ich glaube, ja, warum ist natürlich auch schon sehr emotional. Aber ich glaube, leck mich am ABC ist schon. Okay. Leck mich am ABC. Nein, also ich muss einfach so, verpiss dich. Was ist, ich glaube, am stärksten finde ich tatsächlich warum, ehrlich gesagt.
Mhm.
Ja, weil ich, das ist wahrscheinlich auch so ein Song, also ist so ein Song, den ich damals, den man nicht hat so kommen sehen in der Tiefe. Und jetzt, wo man da auch da die Hintergrundgeschichte kennt, ist es nochmal deeper. Und das für eine Zeit, in der das nicht der Usus gewesen ist. Also da vielleicht doch ein bisschen der Zeit voraus. Wie wär's denn bei dir?
Ja, ich möchte ein Plädoyer fürs Spätwerk machen.
Oh, für Spätwerk. Du meinst das Album Comeback aus dem Jahr 2006, meinst du?
Ich glaube, da ist das drauf.
Spiegel.
Ist auf jeden Fall mit der Sandra.
Mhm.
Ich liebe dich.
Ich liebe dich.
Ich liebe dich.
Ja.
Auch ganz wichtig mit ich. Da geht's um einen Urlaubsflirt. Und das ist echt ein bisschen charmant.
Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ist der Ruf erst ruiniert? Ist auch geil. Siehst du, sind schon. Nee, das ist das nicht das Comeback-Album. Das ist das letzte. Ja, stimmt. Das ist das mit Sandra. Das dritte Album.
Ja, genau.
Also es gibt zwei. Die ersten beiden Alben waren in der Originalbesetzung der drei Mädels. Also das Album Tic-Tac-Toe von 96 und Klappe die zweite von 97. Dann kam die Trennung von Ricky. Dann haben die nochmal 2000. Der mit Sabrina hieß sie, glaube ich, oder? Was hast du gerade gesagt?
Sandra.
Gott. Und deswegen. Sani.
Sabrina war eine ganz andere
Rapperin. Gott. Oder so wie Incredible Hagen. Weißt du, nennen wir sie Incredible Sandra, ne? Und da wurde das Album Ist der Ruf erst ruiniert, das ist auch nur noch auf Platz 34 gechartet. Und da ist tatsächlich, jetzt erinnere ich mich aber auch an den Song mit, den verlinke ich extra, Ich liebe dich.
Ja, dich ist super.
Süß. Und dann aber bei dem Comeback-Song, Comeback-Album von 2006 kam das raus im Januar, da kann ich mich nur an diese Single Spiegel erinnern. Nicht nur, weil sie als einziges einen Wikipedia-Eintrag hat, aber auch wahrscheinlich auch ein bisschen mit deshalb, weil sie wahrscheinlich der bekannteste Song davon ist. Ich liebe dich, Patrick.
Ach, Gregor. Ich finde dich immer noch scheiße.
Ich weiß, aber ich bin ja schon froh, dass wir, weißt du, dass wir beide uns, weißt du, zu sagen, manchmal muss man sich einfach eine Stunde anschreien und dann ist gut, das ist schon eine Ansage. Ist schon eine Ansage. Weißt du?
Das ist schon eine Ansage.
Das ist schon eine Ansage. Ja, also ich glaube, wir haben, ich glaube, genug geschwärmt jetzt erstmal, oder?
Genau, und ich wollte auch wirklich eigentlich nur eine halbe Stunde lang eine Empfehlung für diesen Podcast erlassen.
Ich glaube, viel länger sind wir auch nicht. Nee. Das ist auch sehr schön. Wie gesagt, der Podcast und Ich liebe dich sind verlinkt in den Shownotes. Und ich finde, wir beide weißen Dudes, wir können uns mal mit dem einem der prägendsten Worte für mich der 90er hier das Ganze beenden. Girl Power, Patrick.
Ich als Girlie unterstütze das.
In diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.